Hallo zu einer neuen Folge 45 Minuten Zukunft, Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Ja, das Thünen-Institut besteht aus 15 Fachinstituten, die zu Themen rund um die nachhaltige Nutzung unserer Lebensgrundlagen forschen. Es geht da um ländliche Räume, um Fischerei und um den Wald. Und der Wald, genauer die Bundeswaldinventur, ist das Thema hier und heute. Ich begrüße Sie, mein Name ist Marco Pauli. Mit der Bundeswaldinventur, kurz BWI, versucht man herauszufinden, wie es um den Wald steht, aber auch, wie stark man ihn forstlich nutzen kann. Die Ergebnisse der jüngsten und nur alle 10 Jahre stattfindenden BWI wurden im Oktober 2024 veröffentlicht. Ein sehr wichtiges Thema, wie man sich denken kann, denn zum einen werden Bäume benötigt, um den wertvollen Rohstoff Holz zu produzieren, zum anderen, um möglichst viel Kohlenstoff zu binden. Und intakte Wälder bieten auch eine wichtige Heimat für die allseits bedrohte Biodiversität. Um den Zustand zu ermitteln, werden nicht wirklich alle der Milliarden hierzulande existierenden Bäume vermessen. Stattdessen werden bei der BWI repräsentative Stichproben untersucht. Und wissenschaftlich koordiniert wird das seit den 1990er Jahren vom Thünen-Institut. Wie diese vierte Bundeswaldinventur abgelaufen ist, welche Ergebnisse sie zeigt und ob sich die Daten nicht vielleicht auch einfacher und schneller erheben ließen zukünftig, darüber informiert uns in diesem Podcast Dr. Thomas Riedel vom Thünen-Institut für Waldökosysteme. Hallo Herr Riedel, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Und mit Professorin Carola Paul vom Institut für Forstökonomie und nachhaltige Landnutzungsplanung der Georg-August-Universität Göttingen haben wir eine Wissenschaftlerin in diesem Podcast zu Gast, die sich damit beschäftigt, die gewonnenen Daten aus der BWI zu interpretieren, wenn ich das richtig sagen kann. Wie steht es um die Überlebenswahrscheinlichkeiten einzelner Baumarten, aber auch, wie kann man noch welches Holz überhaupt nutzen? Frau Paul, schön, dass auch Sie mit dabei sind.
Ja, hallo.
Ja, also, was kann so ein Langzeitmonitoring leisten? Was lernen wir aus den Daten? Wie viel Einfluss hat die Politik auf den nötigen Waldumbau? Um solche Themen soll es jetzt gehen. Herr Riedel, skizzieren Sie doch bitte einmal ganz kurz, wie die BWI ausgesehen hat, die Bundeswaldinventur, deren Ergebnisse wir jetzt gleich besprechen wollen. Da waren Gruppen unterwegs in ganz Deutschland, die genau was eigentlich gemacht haben?
Ja, bei der aktuellen Bundeswaldinventur sind etwa 100 Inventurtrupps unterwegs gewesen. Die sind angestellt bei den Bundesländern. Die Bundesländer sind zuständig für die Aufnahmen bei der Bundeswaldinventur. Und im April 2021 haben wir die Inventurtrupps alle geschult, und zwar bundesweit, einfach um dafür zu sorgen, dass von Nord nach Süd und Ost nach West überall dasselbe aufgenommen wird und kein unterschiedliches Verständnis zu bestimmten Themen auftritt. Und anschließend sind die Trupps in den Wald gegangen. Sie haben etwa 80.000 Stichproben erhoben. Und an den 80.000 Stichprobenpunkten werden ca. 150 Merkmale aufgenommen. Das sind zum einen die Bäume, also die mit ihrer Baumart. Die Bäume, die in die Stichprobe gelangen, mit ihrer Baumart werden erfasst. Der Durchmesser wird gemessen, die Baumhöhen werden gemessen, obere Durchmesser werden gemessen. Aber es wird auch Aufnahmen gemacht zur Verjüngung. Welche Baumarten sind da vorhanden? Sind diese verbissen? Es wird das Totholz erhoben und wir schauen uns auch noch die Struktur der Wälder an. Also sind sie mehrschichtig, einschichtig, beziehungsweise wie viele Baumarten insgesamt sind auf dieser Fläche vorhanden? Und was wir erstmals diesmal auch durchgeführt haben, wir haben an einigen Stichprobenpunkten die Genetik unserer Bäume in den Wäldern erfasst, damit wir etwas über die Klimaangepasstheit und auch über die genetische Diversität unserer Bäume im Wald wissen.
Und wenn man die Ergebnisse mal ganz knapp umreißen will, dann sind die ja offenbar nicht gerade rosig. Der Baumbestand hat abgenommen, es wird weniger Kohlenstoff gebunden. Und vielen der Bäume geht es nicht gerade gut. Das haben zum Beispiel die Trupps anhand der Baumkronen zum Beispiel ermittelt, ne?
Das ist nun wiederum eine ganz andere Inventur. Das ist die Waldzustandserhebung, die läuft jährlich. Da gehen die Inventurtrupps auch an vordefinierte Stichproben hin. Allerdings sind das andere wie bei der Bundeswaldinventur. Und da schauen sie wirklich in die Baumkronen, wie ist der Entlaubungszustand oder der Entlaubungsgrad. Und daraus wird dann ermittelt, wie viel Bäume sind geschädigt und wie hoch ist dieser Schadanteil. Das machen wir bei der Bundeswaldinventur nicht, sondern wir schauen uns den Wald im Ganzen an und schauen, wie dick sind die Bäume, wie hoch sind die Bäume, welches Volumen, also Holzvolumen steht in unserem Wald. Und über die verschiedenen Inventuren hinweg können wir dann natürlich ermitteln, wie hat sich das verändert. Sowohl für das Volumen, aber genauso auch für den Kohlenstoffvorrat. Der ist zum Beispiel gegenüber der letzten kompletten Bundeswaldinventur 2012 quasi auf einem Niveau geblieben. Wir wissen aber, 2017 gab es eine Zwischeninventur für die Klimaberichterstattung, dass da der Vorrat viel höher war. Und der hat bis 2022 wieder abgenommen, ist quasi wieder zurückgefallen auf dieses Niveau von 2012. Das ist das eine Ergebnis, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Nachrichten. Der Mischwaldanteil hat zugenommen, die Struktur in unseren Wäldern hat zugenommen. Das Totholz hat natürlich auch aufgrund der vielen Kalamitäten zugenommen, was aber aus ökologischer Sicht durchaus positiv ist. Man muss sich allerdings auch bewusst machen, über die Zeit hinweg wird Totholz wieder zersetzt. Also das ist nichts, was wir jetzt immer in diesem Ausmaß haben, sondern es kann auch durchaus sein, dass die Totholzvorräte sich wieder zurückentwickeln, wenn die Kalamitäten nicht in diesem Ausmaß auftreten, wie wir es jetzt aktuell hatten.
Und all diese Daten, die da gesammelt werden, und ich kann mir vorstellen, dass das richtig viele sind, da landen ja zumindest Teile bei Ihnen, Frau Paul. Sie nutzen die Daten für eine wissenschaftliche Analyse. Was genau sind da Ihre Fragestellungen, mit denen Sie sich im Zusammenhang mit der Bundeswaldinventur beschäftigen? Was möchten Sie, was können Sie herausfinden?
Ja, also wir und natürlich viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die ist die Bundeswaldinventur ein Riesenschatz, weil wir damit natürlich weitere Forschungen machen können, oft gemeinsam natürlich mit dem Thünen-Institut. Und das sind drei Hauptkomponenten. Einmal eigene Hochrechnungen, die wir machen. Dann das zweite ist, Zusammenhänge herzustellen. Und das dritte ist natürlich auch Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Um vielleicht mal ein paar Beispiele zu geben. Also für das erste eigene Hochrechnungen. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, in dem wir uns, das jetzt auch startet, in dem wir uns Mittelwald und Niederwald anschauen wollen.
Also die Ergebnisse aus der BWI.
Genau, die Ergebnisse der BWI nehmen wollen, um nochmal genauer zu schauen, wo finden sich diese Nieder- und Mittelwälder, mit welchen Strukturen sind sie verbunden. Das sind zum Beispiel so Teilaspekte, die nicht jeden interessieren, aber für uns sehr, sehr spezifisch interessant sind.
Warum sind die interessant?
Achso, ja, Entschuldigung. Ja, aufgrund des hohen Naturschutzwertes und natürlich der Fragestellung, sollten solche Strukturen erhalten werden, wie können sie erhalten werden, weil sie eben häufig auch im Privatwald vorliegen. Zu dem Teil der Zusammenhänge, vielleicht als ein Beispiel: in einem EU-weiten Projekt hat mein Kollege Kai Hussmann herausgefunden, dass die Strukturvielfalt von Beständen durchaus positiv mit der Produktivität verbunden ist. Also zum Beispiel ein Wald wird ja wahrgenommen als sehr vielfältig, wenn er viele Baumarten hat. Aber für die Biodiversität ist auch ganz entscheidend, dass er auch verschiedene Höhenstufen hat, also verschiedene Schichten in diesem Baumbestand, wie wir sagen würden, oder in diesem Wald. Und diese verschiedenen Höhenschichten, also dass man kleine Bäume hat, große Bäume, die sind unterschiedlich mit Produktivität verbunden. Und dafür können zum Beispiel die Daten der Bundeswaldinventur auch verwendet werden, um zu schauen, wie die mit Produktivität eben verbunden ist, diese Struktur. Und wiederum, wie gerade angesprochen, ist die Bundeswaldinventur ja ein Teil in Europa. Für uns ist es auch interessant, dann diese Daten mit anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Finden wir denn diese gleichen Zusammenhänge in anderen Ländern auch? Und das ist eben ganz auch ein tolles Ergebnis der europäischen Zusammenarbeit.
Machen Sie das auch, Herr Riedel? Also tauschen sich mit Kollegen in Europa aus und gehen die da ähnlich vor wie Sie bei dieser Inventur?
Das kann man pauschal tatsächlich mit Ja beantworten. Die gehen da ganz ähnlich vor. Ist ganz spannend, weil die Nationalinventuren in Europa, die ja haben sich so über die Zeit ja so entwickelt. Die ersten Nationalinventuren gibt es schon seit über 100 Jahren in den skandinavischen Ländern. Begonnen hat Norwegen, dann kam relativ schnell hinterher Schweden und auch die finnischen oder Finnland. Und so in Mitteleuropa, Westeuropa hat sich das Ganze so in den 1960er bis 80er Jahren entwickelt. Deutschland war da sogar schon relativ spät mit seiner ersten Bundeswaldinventur. Aber alle anderen Länder in Europa haben eigentlich eine nationale Waldinventur und die laufen nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Wir haben fast alle in irgendeiner Weise ein systematisches Stichprobenraster, wo die Inventurtrupps hingehen, auch teilweise wiederholt hingehen und da die Aufnahmen durchführen. Und auf Basis dieser Aufnahmen werden dann quasi Daten aggregiert für bestimmte Aussageeinheiten. Das können flächige Einheiten sein, sowas wie zum Beispiel Bundesländer oder Wuchsgebiete. Das können aber auch klassisch forstliche Einheiten sein. Zum Beispiel, ich möchte eine Aussage treffen für die Fichtenwälder zwischen 40 und 60 Jahre, so in diese Richtung.
Okay, und wenn man sich das jetzt als Laie von außen betrachtet, dann wundert man sich ja vielleicht, warum geschieht das eigentlich noch, dass Leute in großen Gruppen losgehen in ganz Deutschland und das so händisch machen, sage ich mal, wo es doch so viele Satellitendaten gibt und wo man das eigentlich ja auch in den heutigen Zeiten vielleicht in kürzeren Abständen bräuchte. Warum muss das so geschehen und warum kann man nicht mit Satelliten und Computererfassung das erledigen?
Also an der Stelle muss man mal dazu sagen, ist Deutschland schon ein Spezialfall. Also erstens haben wir die Bundeswaldinventur, die gemäß § 41a Bundeswaldgesetz alle 10 Jahre durchgeführt wird. Und in der Zeit dazwischen, nämlich genau nach 5 Jahren, gibt es eine sogenannte kleine Zwischeninventur, die Kohlenstoffinventur, die wir brauchen für die Klimaberichterstattung. Und bisher war es einfach so, dass die Entwicklung im Wald durchaus in den letzten Jahrzehnten recht positiv waren und Wald wächst langsam. Da hat so eine Inventur aller 10 Jahre ausgereicht. Jetzt haben wir aber schon auch durchaus in den letzten Jahren bis hin auch schon zu den ersten Jahrzehnten gemerkt, na, die Entwicklung im Wald geht doch etwas schneller voran. Wir in Deutschland haben das ganz speziell in den Jahren zwischen 2017 und 2022 gemerkt, dass da ganz viel passiert ist. Und da ist schon durchaus die Überlegung, ist eine Inventur, zumindest im vollen Umfang, wie es bei der Bundeswaldinventur läuft, alle 10 Jahre noch zeitgemäß. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Deswegen gibt es zum einen diese Zwischeninventur, aber andere Länder sind da an der Stelle auch schon weiter in Europa. Die haben auf ein sogenanntes jährliches Inventursystem umgestellt. Also die gehen wirklich jedes Jahr raus und messen da bestimmte Probepunkte. Aber denselben Punkt erheben sie dann trotzdem erst wieder alle 5 Jahre. Das heißt, um die Veränderungen abzuleiten, habe ich trotzdem eine Zeitspanne von 5 Jahren und mehr dazwischen, weil auf der einen Seite hat man Messfehler und auf der anderen Seite hat man natürlich Veränderungen im Wald, sprich die Zuwächse. Und wenn man die Zeitspanne kleiner als 5 Jahre wählen würde, dann hätte man stärkere Messfehler oder die Messfehler könnten überwiegen gegenüber den Veränderungen tatsächlich im Wald. Man kann vieles auch mit Fernerkundungsdaten erfassen. Also zum Beispiel die Waldfläche kann man recht gut erfassen. Also wo sind unsere Wälder? Allerdings sind wir mit der Fernerkundung immer noch an dem Punkt, wo die reine Flächenschätzung, also wie viel Wald ist wirklich in Deutschland mit Hilfe von Fernerkundungsdaten noch mit einem höheren Fehler behaftet, als wenn wir es jetzt direkt mit der WWI aufgrund der Stichprobenanteile über ganz Deutschland verteilt berechnen. Genau. Was wir mit Fernerkundungsdaten auch erkennen können, sind in etwa 10 bis 11 Baumarten. Allerdings bei der Bundeswaldinventur erfassen wir 51 Baumarten. Und ja, da merkt man schon so langsam die Diskrepanz. Und dann gibt's ganz viele Dinge, die wir mit Fernerkundung einfach noch nicht erfassen können. Ne? Das ist zum Beispiel die Struktur. Wie viele Schichten habe ich im Wald? Was ich mit Fernerkundungsdaten sehe, ist immer das, was ich von oben sehe. Aber das, was sich darunter befindet, also gibt's noch zusätzliche Schichten bei den Bäumen? Welche krautigen Pflanzen sind vorhanden? Gibt es Totholz? In welchem Zersetzungsgrad und welche Totholzarten sind das? Das kann ich mit Fernerkundung alles nicht erfassen. Und deswegen gehen in ganz Europa und auch anderswo auf dieser Welt Leute tatsächlich noch raus in den Wald. Das ist einfach so ganz klassisch und nehmen die Daten darauf. Ist nicht mehr so analog wie meinetwegen noch vor 40 Jahren, dass man mit Zettel und Bleistift rausgegangen ist, sondern wir haben unterdessen schon eine sehr komplexe und gut ausgereifte Erfassungssoftware, wo auch tatsächlich Plausi-Checks, also Plausibilitätschecks, ist das, was da draußen gemessen wurde, realistisch. Das wird sofort überprüft. Und so können wir auch sicher gehen, dass die Daten, die dann bei uns in den Computern, in den Datenbanken vorhanden sind, dass die eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Mhm.
Ja. Ich würde da vielleicht auch noch gern ergänzen, dass es aus Sicht der Wissenschaft eben auch ganz entscheidend ist, dass diese Konstanz des gleichen Aufnahmeschemas erhalten wird, weil wir natürlich auch diese Zeitreihenanalysen nur machen können, wenn sich das Aufnahmeschema nicht verändert. Das heißt, selbst wenn wir vielleicht Dinge anders oder technologisch anders machen könnten. Sobald man die Aufnahmemethodik verändert, sind die Daten nicht mehr so wertvoll, wie sie vorher waren. Deswegen ist es für uns ganz entscheidend, dass uns es natürlich durch neue Methoden ergänzt wird. Das wird es ja sowieso bei jedem Mal. Aber dass es grundsätzlich ein erhalten bleibt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Resilienz, ist ja ein Wort, das auch politisch sehr viel genutzt wird. Aber Resilienz bedeutet eben, dass Wälder sich bestimmten Störungen erstmal widersetzen können oder ihren Zustand erhalten können, dass sie den wieder zurück erreichen, also sich erholen können oder sich eben anpassen können. Nur, das kann man nur über die Zeit messen. Und wenn man eben zwischendurch Lücken hat oder die Methode anders ist, ist es schwierig, da die exakt gleiche Volumenmethodik oder gleichen Zuwachs eben dann entsprechend zu vergleichen.
Ja, und Sie können das anhand der Daten erkennen, wie resilient Wälder tatsächlich sind.
Nur über eben sehr lange Zeiträume.
Ja, also. Und wenn man das jetzt mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfasst, was für Wälder sind denn besonders resilient?
Ja, da gibt's Hypothesen dazu, aber die langfristige Evidenz ist natürlich durch diese Schwierigkeit, dass Wälder so langsam wachsen und dass wir diese Zeitreihen eben selten haben, bis auf zum Beispiel eben die Bundeswaldinventur, die Zustandserhebung. Aber wir gehen davon aus, dass eben diese strukturreichen Wälder und gemischte Wälder grundsätzlich stabiler sind.
Und welchen Anteil haben diese strukturreichen und gemischten Wälder heute laut der BWI?
Genau, also wir haben jetzt im Jahr 2022 waren etwa 79% unserer Wälder gemischt. Also das sind nicht mehr die klassischen Reihenbestände, wie man sie ganz häufig noch kennt, sondern da kamen auf kleiner Fläche mindestens zwei Baumarten und mehr vor. Und 76% dieser Wälder sind mehrstufig. Das heißt, wir haben mindestens zwei Schichten an Bäumen, an Kronenräumen, die sich auch gar nicht untereinander berühren. Das ist sozusagen im Aufnahmeverfahren festgelegt. Ich kann erst sagen, ein Bestand ist mehrschichtig, wenn die Kronenräume, der Unterstand und der Oberstand voneinander getrennt sind. Und das kann aber auch mehrschichtig sein, bis hin zu Pländerwäldern. Das ist nochmal eine ganz spezielle Art von Wald. Da kommen kleine Bäume, dünne Bäume und große, starke Bäume auf engstem Raum gemischt vor. Wird immer so ein bisschen als ideal angesehen, wie unsere Wälder so aufgebaut werden können oder sein sollten. Pländerwälder sind aber ursprünglich entstanden aus einer mehr oder weniger landwirtschaftlichen, waldbauernmäßigen Bewirtschaftung heraus und sind in dem Sinne gar nicht so natürlich, wie das häufig wahrgenommen wird, sondern sie sind eigentlich ein Kulturgut.
Ja, kommen wir zum Thema Kohlenstoff. In den Wäldern wird im Vergleich zur letzten Inventur, das habe ich jetzt in den Ergebnissen dieser Inventur gelesen, weitaus weniger Kohlenstoff gespeichert, etwa 32 Millionen Tonnen weniger. Wie kommt das? Können Sie das kurz umreißen?
Genau, also viel weniger ist relativ. Wir haben ja aktuell an Kohlenstoffvorrat im Wald etwa 2,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden. Und seit der Kohlenstoffinventur 2017 hat dieser Vorrat in der lebenden Biomasse etwa um 41,5 Millionen Tonnen abgenommen. Dagegen hat der Kohlenstoffvorrat im Totholz deutlich zugenommen. Und auch im Boden hat er noch zugenommen weiterhin der Kohlenstoffvorrat, so dass man dann in Summe bei diesen von Ihnen gerade genannten 31 Millionen Tonnen C die jetzt weniger im Wald gebunden sind, herauskommt. Was jetzt seit den letzten Jahrzehnten beziehungsweise schon fast Jahrhunderten kann man sagen, dass der Zuwachs in unseren Wäldern immer höher war als das, was tatsächlich genutzt wurde. Das heißt, seit dem 18. Jahrhundert steigen die Vorräte so ganz kontinuierlich mit gewissen Unterbrechungen auch wieder an. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Reparationshiebe nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man einfach massiv in die deutschen Wälder eingegriffen, Holz rausgeholt und an die Alliierten geliefert. Und seitdem nimmt aber der Kohlenstoff oder der Holzvorrat und damit auch der Kohlenstoffvorrat in unseren Wäldern immer wieder zu. Und jetzt hatten wir das erste Mal seit 2017, dass wir in unseren Wäldern ganz, ganz viele Kalamitäten hatten. Kalamitäten sind Stürme, sind Trockenheit, sind Hitze und darauf dann auch entsprechend aufbauend Borkenkäfer, Massenvermehrung. Es kann aber auch genauso Schneebruch sein oder Starkregenereignisse, die zu Kalamitäten führen. Und genau, diese Abfolge seit 2017, im Herbst 2017 kamen die ersten Herbststürme, da hatten wir ganz viel Holz, was schon gefallen ist. Dies wurde nicht sofort oder konnte teilweise auch gar nicht sofort aus den Wäldern entfernt werden. Dann kam ein extrem trockenes Frühjahr mit sehr hohen Temperaturen und somit konnte sich quasi der Borkenkäfer wahnsinnig schnell entwickeln. Und das Ganze lief dann über mehrere Jahre bis hin zu 2022 und läuft eigentlich quasi heute auch noch. Und das hat dazu geführt, dass neben der regulären Nutzung natürlich noch ganz viele Bäume zusätzlich abgestorben sind. Das heißt, aus der lebenden Biomasse ist ganz viel Holz zusätzlich rausgegangen. Und das führt letztendlich dazu, dass in der lebenden Biomasse weniger Kohlenstoff jetzt aktuell vorhanden ist. Die Wälder speichern immer noch ganz viel Kohlenstoff, nämlich aufgrund der Photosynthese, die sie ja zum Überleben einfach brauchen, um ihre Nährstoffe zu produzieren. Aber wenn man sich die Bilanz anschaut, ist weniger Kohlenstoff in den Wald eingebunden worden, als das, was letztendlich rausgegangen ist, sowohl in die Holzprodukte, was ganz wichtig ist, aber natürlich auch in die abgestorbenen Bäume, die jetzt letztendlich als Totholz in unseren Wäldern noch vorhanden sind.
Ja, so kam es dann auch zu dieser Schlagzeile, dass der Wald von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle geworden ist, die ja aber eigentlich nicht so wirklich stimmt, weil jeder stehende Baum nimmt ja Kohlenstoff auf.
Ja, ja. Das ist richtig, genau.
Ich habe gelesen, dass der Abgang durch Stürme und Dürre größer ist als der Zuwachs an lebender Biomasse. Da wird aber vieles ja auf den Klimawandel geschoben. Was ich daran nicht verstehe an dieser Aussage ist, der überwältigende Teil des Abgangs erfolgt ja durch die Forstwirtschaft eigentlich, also durch die Entnahme von Holz zur Nutzung. Dieser Aspekt fehlt allerdings in den BWI-Berichten. Warum fehlt die Forstwirtschaft als Teilnehmerin bei der ganzen Sache?
Der überwiegende Teil tatsächlich, der dann auch genutzt wurde, ist natürlich schon in den oder hat in den Beständen stattgefunden, die aufgrund der Kalamitäten schon geschädigt waren. Man hat dort das Holz herausgeholt. Teilweise nicht nur das Holz, was frisch abgestorben war, sondern auch das Holz, was noch lebend dastand, weil da, wo der Borkenkäfer einmal unterwegs ist, dann holte sich auch als nächstes die noch lebenden und gesunden Fichten. Also hat man das alles zusammen gleich mit herausgeholt, hat dafür aber an anderen Flächen, in anderen Bundesländern, die jetzt zum Beispiel nicht so stark von diesen Kalamitäten betroffen waren, deutlich weniger genutzt. Und in Summe muss man sogar sagen, das, was tatsächlich wirklich an Holz genutzt wurde, also das, was aus dem Wald hinausgegangen ist, das war in der aktuellen Periode, die wir betrachtet haben, zwischen 2012 und 2022, sogar ein Stück weit geringer als in den Vorperioden. Also da hat man schon ganz stark reagiert seitens der Forstwirtschaft auf diese verstärkten Kalamitäten.
Ich habe diese Frage auch hauptsächlich gestellt, weil Kritiker sagen ja, es wird diese Daten der BWI werden so interpretiert, dass alles durch den Klimawandel verursacht ist. Aber also manche Kritiker behaupten, dass einfach die Holzentnahme immer noch zu hoch ist, dass der Wald eigentlich geschont werden müsste. Lässt sich das aus den BWI-Daten aus Ihrer Sicht auch erkennen?
Es ist eine Frage, ob man das tatsächlich so aus den BWI-Daten herauslesen muss. Letztendlich ist es eine politische beziehungsweise eine gesellschaftliche Entscheidung. Was wollen wir mit unserem Wald? Beziehungsweise wie wollen wir die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft schaffen? So, und da ist es im Moment so, dass wir Förster, die Forstwirtschaft, aber auch die Holzwirtschaft davon ausgeht, mit den Wäldern in öffentlicher Hand, in privater Hand wird ganz viel Holz produziert. Und dieser Rohstoff, der da zur Verfügung gestellt wird, der ist CO2-neutral produziert, beziehungsweise es wird der CO2 eingebunden. Und wenn das Ganze dann in die Holzprodukte geht, kann der Kohlenstoff, der da drin gebunden ist, noch langfristig weiterhin gespeichert werden und gleichzeitig andere Produkte ersetzen, die in der Herstellung sehr, sehr viel CO2 benötigen, beziehungsweise freisetzen, zum Beispiel Zement.
Aber laut der neuesten BWI ist ja der in Produkten gespeicherte Kohlenstoff sogar zurückgegangen im Vergleich zur letzten.
Genau, das ist kein Ergebnis der Bundeswaldinventur selber, sondern sind Zahlen aus unserem Schwesterinstitut, Thün-Institut für Holzforschung, die für die Klimaberichterstattung benötigt werden. Und da ist es tatsächlich so, dass wir zurzeit annehmen, dass der Holzproduktepool in Deutschland tatsächlich ein kleines Stück zurückgegangen ist, aber einiges an Holz in den letzten Jahren exportiert wurde und somit in anderen Ländern den Holzproduktepool eher hat ansteigen lassen. So, dass der Holzproduktepool an sich zwar mehr Kohlenstoff gebunden hat in Deutschland, wenn man sich aber die Vorräte in Deutschland anschaut, im Produktepool ganz leicht gesunken ist. Ja, das ist richtig.
Und nun als letzten Punkt zu dieser Holznutzung. Es wird ja immer gesagt, dass es in Produkten landet, aber es ist ja immer noch Fakt, dass mehr als die Hälfte des genutzten Holzes für die energetische Nutzung immer noch verbraucht wird. Ne? Also das führt jetzt ein bisschen weg von der BWI, aber was die Holzentnahme angeht, die ja immer noch sehr hoch ist, dass die Hälfte davon verheizt wird, kann den Wald ja auch nicht wirklich gesunden lassen, sage ich mal.
Ja, müssten auch Konsumenten vielleicht drüber nachdenken, mehr Buchenmöbel zu kaufen. Also es ist auch eine Frage der Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nach Energieholz und die Preise für Energieholz höher sind als für Schnittholz, insbesondere bei der Buche, dann ist es klar, an wen ich es verkaufe.
Und was natürlich spannend ist, wir haben ja immer diesen Wandel jetzt mehr weg von Nadelhölzern hin zu Laubhölzern. Also der Waldumbau findet ja statt. Wir haben ja ungefähr fast 50-50 ist es unterdessen, Nadelholzanteil, Laubholzanteile. Wenn wir Laubholz haben, klar können wir das auch in Holzprodukten entsprechend verwerten, aber aufgrund der ganzen Wuchsform etc. ist es immer so, dass wir bei Laubholz definitiv einen gewissen Anteil haben, der einfach nicht als Holzprodukt in dem Sinne verwertet werden kann. Das heißt, da wird auch immer, wenn man das so möchte, Energieholz übrig bleiben.
Was mir auch aufgefallen ist bei der BWI, es fehlen ja im Grunde die Böden, Daten zu den Böden, wurden nicht wirklich aufgenommen, wo ja doch mehr als die Hälfte des Kohlenstoffs der Wälder eigentlich in den Böden steckt. Müsste das nicht auch eine Rolle spielen?
Das spielt auch eine Rolle. Tatsächlich haben wir da wiederum eine separate Inventur, nämlich die Bodenzustandserhebung, die auch alle 10 bis 15 Jahre schaut, wie entwickeln sich denn bestimmte Parameter am Boden. Da geht's los bei der Säuregehalt, beim pH-Wert, bis aber auch hin bis zum Kohlenstoffgehalt in den Böden. Und diese Werte sind ja dann beispielsweise auch in die Broschüre des BMLs mit eingeflossen, wo wir ja dargestellt haben, wie viel Biomasse ist in der oberirdischen und unterirdischen Biomasse gebunden, also sprich in den Bäumen, oberirdisch und unterirdisch in den Wurzeln. Wie viel Kohlenstoff ist im Boden noch enthalten und wie hat sich das entwickelt?
Wie kriegen wir den Wald denn jetzt dahin, dass er wieder mehr Kohlenstoff speichert, wenn sich das überhaupt so pauschal sagen lässt, Frau Paul?
Ja, Kohlenstoffspeicher und Speicherung aus der Atmosphäre ist ja vor allem auch mit dem Zuwachs verbunden. Und der Zuwachs ist ja weiterhin hoch. Der ist natürlich auch in jungen Beständen hoch. Aber er ist natürlich auf Kalamitätsflächen, wo noch ganz kleine Bäumchen stehen, natürlich jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht so hoch, wie er in schon deutlich älteren Beständen ist. Unsere Aufgabe wird sein, dass diese Kalamitätsflächen eben wieder in die Bewaldung kommen. Das machen sie ganz natürlich. Noch schneller kann es gehen, wenn wir eben auch mit Pflanzung zum Beispiel nachhelfen. Und da gibt es ja schon eine ganz große, auch eine Förderung, als auch viele Initiativen, die ja auch diese Flächen jetzt wieder in Wiederbewaldung bekommen. Natürlich, als eben auch mit Aufforstung, mit schnell wachsenden Bäumen, die dann eben entsprechend schnell auch wieder Kohlenstoff speichern können. Und der zweite Aspekt ist Stabilität, dass eben sehr vorratsreiche Bestände eben durchaus auch anfälliger sind oder sehr alte Bestände. Und da muss man eben eine Abwägung finden. Da gibt's kein richtig und falsch, sondern eine Abwägung zwischen eben diesem Zuwachs, den wir für den Kohlenstoff brauchen, natürlich auch die Vorräte, die ja als eine stabile Größe da sind, dann diese Flussgröße des Zuwachses, als auch natürlich die Ansprüche an den Naturschutz, dass natürlich auch ältere Bestände da sein sollten, unbedingt, um eben natürlich auch Habitat zu ermöglichen für die Arten, die eben dieses Absterben der alten Bestände brauchen. Aber das ist eben ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, den wir jetzt auch als Forstwissenschaftler nicht beantworten können.
Ja, ja.
Ich würde vielleicht an der Stelle noch einen Aspekt ergänzen, und zwar den Waldumbau, den betreiben wir jetzt nun schon seit 30, 40 Jahren. Und wie wir jetzt aber gerade aufgrund der aktuellen Klimaentwicklung feststellen, ist er eigentlich noch zu langsam gelaufen. Wir haben jetzt immer noch da draußen in unseren Wäldern in Anführungsstrichen recht viele Monokulturen, die typischen Fichtenwälder, die typischen Kiefernwälder, von denen wir annehmen, dass die eigentlich nicht besonders resilient sind gegenüber dem Klimawandel. Und da ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Wäldern um? Überlassen wir sie dem Klimawandel? Also sprich, Kalamitäten werden weiterhin stattfinden, wir nutzen das Holz nicht, sie werden absterben. Oder kommen wir dem Klimawandel ein kleines Stück zuvor, können dieses Holz noch vernünftig nutzen, in vernünftigen Holzprodukten verwenden und bauen dadurch den Wald um. Weil was passiert im Waldumbau? Im Waldumbau passiert immer Folgendes: Die alte Bäume werden genutzt und damit wird quasi Platz geschaffen für die nächste Generation, in der Hoffnung bzw. in dem Anspruch, dass die natürlich deutlich naturnäher ist, beziehungsweise dann auch entsprechend flexibler auf bestimmte neue klimatische Bedingungen reagieren kann. Und das heißt aber, dass wir vielleicht zwischenzeitlich durchaus mal den Holzvorrat senken müssen, damit wir anschließend wieder Wälder entwickeln können, die entsprechend klimaresilient sind.
Jetzt frage ich mich, wie kann man das umsetzen? Also welche Entscheidungsmöglichkeiten hat da die Politik? Welche Entscheidungsmöglichkeiten haben da die privaten Waldbesitzer? Wie lässt sich das umsetzen, dass der Waldumbau schneller vonstatten geht und dass wir einen resilienteren Wald bekommen?
Ja, da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Maßnahmen. Insbesondere natürlich die Förderung eben von dem Anbau solcher klimaresistenten Baumarten.
Also von Baumarten, die bisher nicht hier zu Hause waren, meinen Sie? Also welche Baumarten sind das?
Ja, also im Moment in der Förderlandschaft werden hauptsächlich standortsheimische Baumarten gefördert. Natürlich, um diesen Aspekt des Zuwachses stärker zu betonen, könnten natürlich auch Baumarten, die bisher hier nicht gewachsen sind oder bisher, sagen wir, nicht so weit verbreitet waren, durchaus auch Anwendung finden. Und für viele Waldbesitzende ist natürlich die ökonomische, oder für Waldbesitzende allgemein ist natürlich die ökonomische Bedeutung von Waldbewirtschaftung ja natürlich da. Und auch diese Kosten des Waldumbaus müssen ja von jemandem bezahlt werden. Und der Staat fördert hier sehr umfangreich. Diese Förderung ist natürlich für viele auch mit Auflagen verbunden, mit hohen Monitoringkosten, mit Kontrollkosten, sodass es eben durchaus auch Gründe gibt, warum die dann nicht angenommen werden, aber trotzdem natürlich Waldumbau stattfindet. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich auch Information aus der Forschung über welche Waldbewirtschaftungsformen vielleicht diese Klimaresilienz erhöhen können. Ich habe gerade schon angesprochen, dass wir eben auch zu diesen Aspekten forschen und viele Forschende in Deutschland. Aber wirklich konkrete Aussagen, ist es wirklich so, dass diese Mischbestände deutlich resilienter bleiben, wenn die Trockenheit ein Ausmaß bekommt, das wir bisher noch nicht kennen? Diese Evidenz gibt es eigentlich noch nicht. Und da gäbe es natürlich extrem viel Forschungsbedarf. Und das kostet natürlich auch Geld.
Herr Riedel, haben Sie da noch was zu ergänzen?
Ja, ganz spontan würde ich dazu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die in der Förderlandschaft vielleicht durchaus noch angepasst werden müssen. Also was mir als Argument immer eingefallen ist, ich weiß gar nicht, ob das unterdessen schon geändert wurde, dass wenn jemand den Wald verjüngt, neue Bäume pflanzt, zum Beispiel Laubbäume, Buchen pflanzt etc., muss er auch garantieren, wenn er das gefördert bekommt, dass diese Bäume auch in mehreren Jahren immer noch stehen und angewachsen sind. Wenn es aber aufgrund des Klimawandels tatsächlich diese Bäume wieder vertrocknet sind und nicht mehr da sind, dann ist es bisher so, dass er diese Fördergelder wieder zurückzahlen muss. Und da ist dann die Politik in der Verantwortung zu sagen, okay, dieses Risiko kann man natürlich nicht auf dem Waldbesitzer liegen lassen, sondern da muss man entsprechend gegensteuern. Eine andere Maßnahme ist durchaus, dass wir aus guten Gründen auch ein Saatgutgesetz haben, das regelt, welche Baumarten wo angepflanzt werden dürfen und dass man dort in bestimmten Bereichen vielleicht in Zukunft etwas flexibler reagieren kann, dass man sagen kann, okay, Baumarten oder Provenienzen von Baumarten kann man sich auch aus Gebieten holen, wo das Klima, was wir hier erwarten, heute schon da ist. Also man geht davon aus, dass die entsprechend klimaangepasst sind oder entsprechend resilient sind und dass man diese Provenienzen dann auch hier in unserem Land anbauen kann. Muss man diskutieren, aber das
wäre die Möglichkeit. Ja, da gibt es eine große Diskussion, genau. Ob das wirklich funktionieren kann und ob nicht die einheimischen Baumarten gemischt sozusagen das nicht viel besser hinkriegen, aber es weiß halt niemand so ganz genau. Müssten nicht auch gesetzlich eigentlich so etwas wie Kahlschläge verboten werden, weil ich hatte es ja schon erwähnt mit dem Boden, da geht nicht nur der Kohlenstoff der Bäume verloren, sondern auch der des Bodens, wenn der Boden erodiert, müsste sowas nicht eigentlich gesetzlich verankert werden, dass das verboten ist?
Ja, also faktisch ist es ja eigentlich der Fall. Also in den meisten Bundesländern gibt es ja Grenzen, die in dem Bereich 1 bis 3 Hektar in vielen Bundesländern liegen. Also da würde jemand jetzt in Kanada das als Waldgärtnerei bezeichnen, ne? Also das ist in Deutschland schon sehr vorsichtig geregelt, aus den von Ihnen genannten Gründen. Und das Bild, das natürlich jetzt vielleicht auch in der Öffentlichkeit oft da ist, kommt nämlich eben gerade aus diesen Borkenkäferschäden, die einfach riesige Flächen betroffen haben und in denen eben auch großräumig geräumt worden ist, also wirklich eben die Bestände komplett abgestorben sind und dann eben auch, um diese Wiederbewaldung zu beschleunigen, durchaus eben natürlich dann auch da bearbeitet worden ist. Und da kann man sicherlich Aspekte kritisch betrachten. Aber das ist nicht die normale Forstwirtschaft, wie wir sie ja auch in den letzten 20 Jahren und in dem Waldumbau durchgeführt haben. Also Kahlschlag ist bei uns kein übliches Vorgehen. Und daher würde ich sagen, der Waldumbau als auch die vorsichtige Forstwaldbewirtschaftung sind in Deutschland schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Insbesondere im internationalen Vergleich. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Global gesehen kommt eben so 80% unseres Holzes aus intensiven Forstplantagen. Also wo vorher Pestizide, Herbizide ausgetragen werden, dann werden Bäume in Reihe gepflanzt und nach 20 Jahren wieder abgehackt und dann geht's wieder von vorne los.
Plantagenwirtschaft.
Und wenn wir wollen, dass so ein System, wie wir es haben, eben global Schule macht, dann müssen wir auch zeigen, dass es wirtschaftlich tragfähig ist. Und dazu muss eben manchmal da auch eine Maschine durch den Wald fahren.
Ja, wobei gerade diese wirtschaftliche Tragfähigkeit und andererseits die Anfordernisse an die Biodiversität zum Beispiel und an einen gesunden Wald, das ist ja auch schwer zusammenzubringen, ne?
Ja, da gibt's natürlich immer Zielkonflikte, aber es gibt schon eine sehr große Gemeinsamkeit. Also wir haben ja gerade schon über Mischbestände gesprochen und gerade wenn wir in den Privatwald schauen, dann ist es genau das, was wir beobachten. Erstens, dass in vielen Flächen nicht gepflanzt wird, also dass die Förderung gar nicht angenommen wird. Und warum? Weil viel auf Sukzession gesetzt wird, also die natürliche Waldbewirtschaftung sogar, ja. Dann eben, weil es ökonomisch ja sinnvoll ist, nicht so viel Geld zu investieren. Wir sehen, dass Mischbestände gepflanzt werden. Also wenn wir Nadelholz wollen, um eine Bioökonomie und klimaneutral zu sein für die Bauindustrie, dann braucht man eben Nadelholz, dass dieses Nadelholz praktisch ausschließlich in Mischbeständen begründet wird und im Staatswald ja sowieso. Also diese Entwicklungen sehen wir und die sehe ich eigentlich auch als sehr, sehr positiv. Und eine Variante oder ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist natürlich auch, dass es alternative Einkommen auch braucht für die Waldbesitzenden, weil die natürlich jetzt vor einer Durststrecke stehen. Bis das wieder zurückzahlbar ist, das wird dauern. Und da ist, denke ich, für die Politik und auch für die Gesellschaft ein großer Hebel, dass man eben Waldbesitzende auch darin unterstützt, alternative Einkommen zu haben. Und es kann eben sein, dass man von so plakativen Dingen, wie dass man seine Hochzeit im Wald feiert und eben dafür auch bezahlt, bis hin eben, dass es natürlich Zahlungen gibt für Biodiversität und Kohlenstoff und so weiter. Die sind alle nicht ganz trivial und nicht kompliziert, das wäre ein ganz anderes Thema. Aber dass man da eben sich bewusst ist, dass es da Eigentümer gibt, die davon eben auch leben und für die auch wieder ein Einkommen geschaffen wird.
Aber gerade die Eigentümer, die viel Wald besitzen, haben ja recht viel Förderung auch erhalten in den letzten Jahren, ne?
Ja.
Also das ist ja auch ein Punkt, den Kritiker nennen, dass gerade die, also die viel besitzen, auch sehr viel bekommen haben und dass da auch eigentlich schon eine Verteilung stattgefunden hat, die also viele zumindest kritisieren.
Ja, also es ist sicher einiges an Geld geflossen, aber die Raten waren häufig, oder ich kenne sehr viele Privatwaldbesitzende, die auch eben diese Förderung nicht annehmen und es aus eigener Kraft stemmen.
Beziehungsweise die Frage, was wird gefördert? Und politisch ist ja eigentlich gewollt, dass der Umbau stattfindet hin zu naturnahen Wäldern, zu laubholzreichen Wäldern. Und wenn jemand diese Förderung annimmt, ist er natürlich auch verpflichtet, diese Laubhölzer entsprechend zu pflanzen und nachzuweisen, dass die auch wirklich angewachsen sind. Sprich, wenn da jemand viel Geld in die oder bekommen hat durch den Staat, durch Fördermaßnahmen, dann hat er das natürlich auch entsprechend so umgesetzt, wie das vom Staat, von der Gesellschaft gewünscht ist. Mhm. Und dann ist die Frage, ob das tatsächlich wirklich zu kritisieren ist. Man kann fragen, ob die Entwicklung mit diesen Fördermaßnahmen in die richtige Richtung geht oder ob man die Fördermaßnahmen anpassen muss. Aber das ist zum Beispiel, um nochmal den Rückschluss so ein bisschen zu ziehen, auch durchaus mit einer Aufgabe der Bundeswaldinventur, erstmal festzustellen, was ist eigentlich aktuell Sache in unserem Wald und geht die Entwicklung dahin, wo wir sie haben wollen? Und wenn nicht, kann man Fördermaßnahmen entsprechend aufsetzen und dann kommt man nach 10 oder nach 20 Jahren und stellt fest, haben diese Fördermaßnahmen gegriffen, ging es in die richtige Richtung oder müssen wir nochmal umschwenken?
Herr Riedel, vielen Dank, dass Sie das Wort Bundeswaldinventur nochmal aufgegriffen haben. Vielleicht können wir am Ende nochmal ganz kurz zusammenfassen, welche Lehren können wir aus der jüngsten Bundeswaldinventur ziehen? Welche sollten wir ziehen? Welche sollten Waldbesitzer, Waldbesitzende ziehen? Welche Lehren sollte die Politik ziehen? Lässt sich das so in wenigen Sätzen zusammenfassen aus Ihrer Sicht?
Also aus meiner vielleicht etwas mehr außenstehenden Sicht würde ich sagen, dass wir eben, gerade was Herr Riedel gesagt hat, Waldumbau sehen, dass wir sehr positive Auswirkungen sehen, dass wir natürlich die Auswirkungen des Klimawandels sehen, dass wir noch schneller sein müssen und noch aktiver sein müssen.
Also heißt genau schneller und aktiver? Was heißt das?
Ja,
genau?
Dass vielleicht auch, dass uns der Klimawandel schneller einholt, als wir befürchtet haben. Also, dass wir jetzt nicht alle Fichtenbestände plötzlich nutzen, ist aus ökonomischer Sicht auch nicht sinnvoll. Aber dass wir trotzdem eben darauf hinwirken müssen, dass wir da die Kraft da nicht weniger werden lassen. Ne? Also dass der Waldumbau weiter eine Aufgabe vor uns ist. Aber ich sehe halt die Hauptaufgabe vor allem auch auf diesen freien Flächen, wo wir jetzt auch darüber nachdenken müssen, was will die Gesellschaft, dass wir da als nächstes.
Sie meinen jetzt zum Beispiel die Flächen im Harz, die frei jetzt sind.
Genau, also da ist eine große Herausforderung für uns und das hat, glaube ich, die Bundeswaldinventur eben deutlich gezeigt, dass wir eben Nadelholzbestände verlieren. Da hängt eine Holzindustrie daran. Was passiert mit diesen freien Flächen? Können wir da auch die Ressourcen, die wir brauchen, um autonom auch in Deutschland natürlich wirtschaften zu können, um mit unseren Partnern in der Welt wirtschaften zu können, um negative Auswirkungen von Import von Holz von woanders. Wie können wir darauf reagieren und was machen wir dann eben mit diesen Flächen? Und da gehört vielleicht auch dazu, dass man überlegt, wie können wir natürliche Sukzession baulich, holztechnologisch besser verwenden. Ne? Wie können wir Nadelholz dann eben in Mischbeständen sinnvoll bewirtschaften. Also dazu gibt es viel Forschung und das sind sicher die Herausforderungen, die sich jetzt für uns stellen werden.
Ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden, was würden Sie vorschlagen auf diesen unfreiwillig neuen freien Flächen, zum Beispiel im Harz, was würden Sie vorschlagen, was soll da jetzt gepflanzt werden oder soll nicht gepflanzt werden, soll Naturverjüngung stattfinden, was wäre der klügste Weg aus wissenschaftlicher Sicht?
Eine Mischung aus allem von dem, was Sie genannt haben, weil wir eben nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Deswegen wird es eine Mischung sein müssen. Aber mein Punkt war eben vor allem, dass wir relativ gut wissen, dass der Wald nicht mehr so aussehen wird wie vorher und dass wir eben uns darauf einstellen müssen, dass auch die Industrie mitgenommen wird, die holzverarbeitende Industrie, dass wir neue Möglichkeiten schaffen, diese Produkte, die vielleicht eben aus der Sukzession, aus den Mischungen, aus allen Alternativen, die Sie eben gerade auch genannt haben, dass wir mit diesen Produkten auch eben was weiterverarbeiten können und die dann auch als Konsumenten nutzen.
Und vielleicht auch weniger verbrennen? Oder ist das jetzt, macht das wieder ein Fass auf, was wir jetzt lieber, was wir jetzt lieber geschlossen halten?
Das ist sicherlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, aber gerade mit dem Blick auf das, was kommt, sollten wir uns diese Frage schon stellen, ob wir wirklich uns diese Chance nehmen wollen, dass wir eben auch einen nachhaltigen Brennstoff eben natürlich auch haben.
Herr Riedel, haben Sie auch noch zum Abschluss welche Schlüsse Sie jetzt persönlich vorschlagen, die gezogen werden sollten aus der BWI?
Also neben ganz vielen positiven Aspekten, die wir ja im Laufe des Gesprächs jetzt auch schon diskutiert haben, war für mich eigentlich der Punkt am wichtigsten, dass wir jetzt gesehen haben, dass es durchaus Ereignisse geben kann, die halt schon hauptsächlich auch durch den Klimawandel gesteuert sind, dass der Vorrat nicht unendlich in unseren Wäldern anwachsen kann, sondern dass es Ereignisse gibt, die dafür sorgen, dass dieser Vorrat und damit auch der Kohlenstoffvorrat entsprechend abfällt und man daraus sich jetzt gesellschaftlich überlegen muss, ist es wirklich das Ziel, den Kohlenstoffvorrat in unseren Wäldern zu maximieren, um hinzukommen zu einer klimaneutralen, CO2-neutralen Wirtschaft und Gesellschaft zu kommen. Aber für mich ist durchaus die Frage, ob wir diese Verantwortung auf dem Wald abladen wollen oder müssen wir, um wirklich klimaneutral zu werden, nicht den Druck auf andere Sektoren wie Verkehr, Bauwirtschaft etc. wirklich erhöhen müssen. Weil das, was der Wald selbst in den letzten Jahren, als es noch gut lief, bis 2017 an Kohlenstoff gebunden hat, sind nur 5%, wenn es hochkommt, unserer Gesamtemissionen. Also um wirklich klimaneutral zu werden, spielt der Wald eigentlich aus meiner Sicht tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Da muss in anderen Sektoren viel, 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 viel mehr passieren. Und ich denke, hier muss auch ein Stück weit die Politik endlich aufwachen und andere Sektoren in die Verantwortung nehmen und nicht alles so auf den Wald abladen und sich auf den Wald verlassen. Das ist einfach ein volatiles System, was heute mal so reagieren kann und morgen mal so reagieren kann. Ja, das mal so als Abschlussstatement von meiner Seite.
Mhm. Und am Ende eben jeder Einzelne. Also die Natur, wir sind Teil der Natur und die Natur allein kann es nicht richten. Das wird schon jeder Einzelne auch machen müssen, indem er seinen Fußabdruck verringert.
Haben Sie vielen Dank nochmal für Ihre Abschlussworte. Das waren dann unsere 45 Minuten zur Bundeswaldinventur, zur BWI. Vielen Dank, Carola Paul, dass Sie mit dabei waren und uns Ihre Forschung näher gebracht haben.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch Ihnen, Thomas Riedel, dass Sie uns den Umfang und den Sinn der BWI vermittelt haben.
Sehr gern.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, sich gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Hören Sie gerne mal rein, auch in die älteren Folgen, die sind immer noch aktuell. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.